by the pricking of my thumbs, something wicked this way comes.
Pass auf, Kaffeemann, es krache. Pass auf. Pass auf. Okay, der Kaffeemann hat gerade genickt, er passt auf.
Ich bin so gespannt, dass ich kaum mehr wage zu atmen, geschweige denn zu sprechen.
Die deutsche Wikipedia-Beschreibung der Handlung von The Tragedy of Macbeth, dem aktuellen Kinofilm, von einem Coen-Bruder. Nachdem drei Hexen Lord Macbeth davon überzeugt haben, dass es seine Bestimmung ist, der nächste König von Schottland zu werden, unternimmt er extreme und gewalttätige Anstrengungen, um dieses Ziel zu erreichen. Bei seinen ehrgeizigen Plänen, die Krone zu erlangen, wird er von seiner Ehefrau unterstützt. Punkt.
Das ist quasi so ein Elevator-Pitch.
Ja.
Aber ein sehr schlechter.
Oder ist es so, wenn du einem sehr kleinen Kind versuchst, ungefähr eine Idee davon zu geben, was in dem Shakespeare-Stück Macbeth passiert, aber du darfst auch nicht irgendwas erwähnen, was mit Gewalt zu tun hat oder was in irgendeiner Form böse ist. Und dann kommt das dabei raus. Also, holy shit.
Nichtsdestotrotz ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn man mit dem Stück noch nichts angefangen zu wusste oder es noch nicht gehört hat, noch nicht gelesen hat, wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und man den neuen Film von einem der Coen-Brüder gucken möchte, wäre es vielleicht nicht schlecht, mit etwas Vorwissen in den Film reinzugehen. Vor allem in diese Adaption, über die wir jetzt sprechen.
Absolut. Also vielleicht muss man sogar gar nicht in den Film reingehen, weil er zeitnah zum Kinostart bei Apple TV Plus auch direkt verfügbar ist im Streaming. Also sowohl im Kino als auch bei Streaming fast parallel startet das bei uns. Und generell auch, weil das ja, glaube ich, auch von Anfang an eine Apple-Produktion war. Und dennoch, obwohl das stimmt, was du sagst, ist Macbeth natürlich von allen Shakespeare-Sachen so mit das zugänglichste, wo man die Grundhandlung und so die Grundmotivationen der Figuren normalerweise selbst dann noch recht gut verstehen und mitverfolgen kann. Und auch
wenn
weiß,
man ohne Ton schaut.
Ohne Ton weiß, worum es in der Geschichte so grob geht, wenn man auch viel von den Wörtern, die gesprochen werden und den Bedeutungen der Wörter, die gesprochen werden, was ja sehr Shakespearean natürlich alles auch hier in dem Film wieder gehalten wurde, wenn man da vieles von gar nicht versteht und diese ganzen Wortbilder nicht alle interpretieren kann, dann ist das zumindest noch das, wo man trotzdem jetzt nicht vollends auf dem Schlauch steht. Deswegen wurde Macbeth aber auch so oft gerade als Film adaptiert, also wahrscheinlich öfter als Romeo und Julia, würde ich sogar sagen. Jetzt von Joel Coen mit Denzel Washington als Macbeth, mit der Frau von Joel Coen, der mehrfachen Oscar-Preisträgerin Edna McCormack.
Frances McDormand.
Das ist natürlich direkt was, wo schon alle, bevor der Film rauskam, wussten, die werden wahrscheinlich für einen Oscar nominiert. Und so im Nachhinein würden wir auch sagen, das war auch, glaube ich, im ersten Moment so die Hauptmotivation, warum dieser Film zustande kam. Weil man fragt sich ja dann immer, wenn mal wieder Shakespeare adaptiert wird und vor allem mal wieder Macbeth, was ist jetzt speziell von diesen Leuten und diesem Filmstudio mit dem ganzen Geld, was ja jetzt auch hier, das ist ja keine billige Produktion, da reingesteckt wird, die Motivation, das ausgerechnet die das jetzt unbedingt machen wollten und gemacht haben. Und wie wir jetzt hier auch im Nachgang durch diverse Q&As nachvollzogen haben, ist das vor allem von Frances McDormand ein Kindheitstraum sozusagen und auch war ursprünglich auch die Inspiration für sie, Schauspielerin zu werden, diese Lady Macbeth-Rolle. Und da hat sie quasi ihren Mann über 15 Jahre hinweg genötigt.
50,
genau. Das zu machen. Und natürlich, wenn dann, es heißt, Joel Coen macht Macbeth und seine Frau, die, glaube ich, 3 Oscars gewonnen hat, ich glaube sogar 3-mal Lead Actress, dann werden alle anderen natürlich sagen, ja klar, mache ich damit. And there you have your film.
Man darf ja auch nicht vergessen, Apple TV hat mitproduziert, aber ich glaube, wahrscheinlich waren die vielleicht auch eher nur Geldgeber und Distribution Service. Ich glaube, A24 hat ja quasi, oder?
Nee, du hast recht, aber wir haben beide recht, weil recht früh, auch ich glaube sogar bevor Apple TV Plus gestartet ist, hat Apple ja so einen exklusiven Deal mit A24 gemacht,
okay,
dass die quasi zusammen Projekte machen. Und das war auch damals, weiß ich noch, hatte ich mit Patrick da auch mal länger in irgendeinem Podcast drüber geredet, dass wir uns so gefragt haben, okay, aber was soll denn das bedeuten, weil A24 macht ja Indie-Filme, es ist ja independent. Und Apple TV wäre ja dann so als Streaming-Dienst, würde man das dann noch independent nennen? Das wäre dann eigentlich nicht mehr das, was eigentlich A24 darstellt, aber im Grunde ist es ja inzwischen auch so, eigentlich ist ja irgendwie alles ein Independent-Film und irgendwie auch nicht, weil das alte Studiomodell mit diesen, eigentlich werden fast alle Filme von so drei, vier großen Studios beherrscht und gemacht, das existiert so ja eh schon lange nicht mehr. Und diese Studios von damals, als sich dieser Begriff Indie-Film geprägt hat, die da so der Gegenspieler waren, sind inzwischen noch Trademarks, die halt anderen Firmen gehören, wie eben Großkonzernen wie Disney oder jetzt halt auch Apple und so. Deswegen, ja, es ist jetzt einfach nur, die co-producen halt Filme und das ist halt jetzt einer davon. Also es ist quasi gleichberechtigt.
Trotzdem finde ich dann aber gut, dass anscheinend A24 deren Vibe und ihre Art, Filme zu produzieren und zu machen, in der Kooperation mit Apple TV ja trotzdem beibehalten hat oder und beibehalten durfte, weil diese Adaption von Macbeth, auch natürlich der Cinematography geschuldet, schon, also nicht nur Indie-Film versprüht, sondern einfach fast schon wie ein kleines Kunstobjekt daherkommt. Und das sieht man ja bei anderen großen Streaming-Diensten, obwohl sie ja vielleicht unter der Indie-Sparte das Ganze fahren, ja nicht. Also dann hat man immer diese Formel, die irgendwie verfolgt wird oder einen bestimmten Look, der erfüllt werden sollte. Sollte das sich so hier weiter bewahrheiten, dass A24 quasi free range hat, um einfach seine Sachen zu machen und Apple TV das Ganze an den Mann bringt, das wäre, glaube ich, auf jeden Fall wünschenswert.
Ja, und das hat sich auf jeden Fall hier schon bestätigt. Ich überlege gerade, ob es vorher schon irgendeinen A24-Apple-Film gab, aber ich erinnere mich jetzt halt nicht wirklich. Aber ich denke, Joel Cohen ist ja auch so ein bisschen ein Versprechen, wenn man auch die Coen-Brüder-Filme sich anguckt, wo er mit seinem Bruder zusammengearbeitet hat. Auch die wir zum Beispiel, wir haben ja gemeinsam auch gesehen damals, den
Hail Caesar.
Ja, genau, der uns ja weniger gefallen hatte, aber bei dem muss man ja auch sagen, da war es ja auch schon bemerkenswert, was da für ein so ein eigenes Ding gemacht wurde, was ganz klar auch nicht jedem gefallen würde, von der ganzen Art und Weise her. Und das, da ist hier, glaube ich, so aus allen Richtungen so das was zusammengekommen, was, glaube ich, so auch nur in dieser Konstellation möglich gewesen wäre. Also, dass jetzt A24 mit Joel Cohen so einen Film macht, wo sie auch diesen Stil, den der Film jetzt hat, Academy Ratio, schwarz-weiß, sehr theaterartig. Er selbst hat auch gesagt, geprägt stark vom deutschen Expressionismus, Film noir, Fritz Lang, ne, alles diese langen, großen Schatten, diese riesig wirkenden Soundstages, egal ob es Innenräume oder Außengebiete sind, die man da sieht, sind immer monumental, aber nicht detailliert wirkende Sets und all diese Sachen, die eigentlich so gegen die typische Kinofilmästhetik eigentlich sprechen in vielerlei Hinsicht, das, glaube ich, hätte Joel Cohen jetzt aktuell heute nicht mit, weiß ich nicht, 20th Century Fox im Kino machen können. Er hätte es aber auch vielleicht mit A24 in dem Ausmaß nicht auf die Beine stellen können. Bei allem, was einem jetzt, bei uns jetzt vielleicht gefällt oder nicht gefällt an dem Film, man muss auf jeden Fall sagen, er hat eine klare Linie.
Ja, lass uns doch auf jeden Fall über den Stil reden. Ich sag mal, die Geschichte, wie du schon gesagt hast oder auch anfangs vorgelesen hast, kennt man oder auch nicht.
Ja, ja.
Und ich glaube, zwei große Aspekte sind der Stil der Verfilmung und dann das Schauspiel, wovon natürlich auch fast jede Shakespeare-Verfilmung oder jede Performance lebt. Wie schon angesprochen, im 4:3-Format, klassisch gedreht, fast schon wie ein Kammerstück. Aber, und je länger ich auch drüber nachgedacht habe, auch nochmal im Nachhinein, ich war anfangs ganz schön beeindruckt von der simplen Machart, aber dennoch eindrucksvoll, diese starken Schwarz-Weiß-Kontraste, vor allem bei den, in Anführungsstrichen, Außenaufnahmen oder Sachen, die draußen spielen im Stück. Und weil man dann aber auch ganz wenig, es gibt ja keine Master-Shots in dem Sinne, es sind immer weiter eigentlich nur zwei Shots, Close-Ups, mit harten Kanten, harten Schatten, harten Lichteffekten. Das funktioniert. Und teilweise war ich aber schon fast wieder enttäuscht, weil ich dachte, nicht, dass es zu monoton ist, aber irgendwie fehlte da so etwas. Es war wie, erinnerte mich dann teilweise an irgendeine BBC-Produktion aus den 70er Jahren auf Video gedreht, wo alles so ein bisschen flach wirkte. Ja? Also ich erwähne es gerade nur, weil du gesagt hast, das beeindruckt eigentlich erstmal mit diesen Formaten, das Schwarz-Weiß, diese, wenn man jetzt an Film Noir denkt und so weiter. Und wenn man es dann nochmal guckt, dann stimmte nicht alles.
Vor allem, ich hatte die ganze Zeit auch so das Gefühl, na, das ist jetzt auch eigentlich so eine Version von Macbeth, wie man sie halt machen würde. Also es ist halt, ja, das ist Macbeth. So. Und es war jetzt nicht schlecht, also es war auch sehr hochwertig. Aber es hatte keine Eigenschaft, die das erinnerungswürdig macht zwischen den Macbeth-Verfilmungen.
Was, glaube ich, vor allem unter dem Gesichtspunkt A24 und einem der Coen-Brüder, und ich glaube, das war das, was mir gefehlt hat. Ich hatte wahrscheinlich irgendetwas erwartet, was sich jetzt, wodurch sich dieser Film, diese Adaption abhebt. Vor allem Coen, der jetzt Regie führt. Und vor allem A24, die das produzieren, die haben immer irgendwie ein Edge haben, also, und vor allem die Coen-Brüder. Und dem war aber hier irgendwie nicht so.
Was macht er jetzt damit?
Ja.
Und es war so, er macht es eigentlich sehr ähnlich mit denselben Gedanken, vielleicht mit ein paar Bildern, die man noch so nicht gesehen hat, aber bei den Sachen, die das Wichtige bei so einem Shakespeare-Stück sind, ist es relativ, man will fast schon sagen, normal. Aber auch davon ausgehend, dass man halt gerade Macbeth schon so oft auf höchstem Niveau performt bekommen hat und sich das dann so einreiht mit diesen anderen Sachen, die auf sehr hohem Niveau es schon gegeben hat. Und das ist aber jetzt wieder die Sache. Darum, du hast ja am Anfang gesagt, ist jetzt wahrscheinlich blöd für jemanden, einfach ohne Vorwissen da reinzugehen. Alleine schon, man sollte das ja im Original sehen, es ist wirklich witzlos, falls es da überhaupt eine übersetzte oder synchronisierte Fassung geben wird, die sich anzugucken, weil es ja gerade bei etwas, was auch theatermäßig bewusst umgesetzt ist, diese reale Performance der Schauspieler ja auch ein ganz klarer Kern der Sache ist. Und auch dann...
Gerade weil sich Shakespeare so stark durch die Sprache vermittelt.
Genau, das muss man auch erstmal, da muss man einen Zugang zu haben, das muss man mögen. Sonst ist der Film sowieso für einen völlig gestorben, denke ich mal. Und dann ist es aber auch so, und das gegen uns, denke ich mal so, dann kann man es auch nicht schlecht finden, sondern wird man es auch wieder gerne sehen. Weil man es ja, das wusste man aber vorher schon, wenn das nicht völlig verkackt oder falsch verstanden wird, das Stück, guckt man es auf jeden Fall mindestens gerne einfach nochmal. Und das war so bei mir der Fall. Und dann gab es halt zwischendurch diese zwei, drei Szenen, die ich richtig stark fand. Sowohl vor allem von Denzel gespielt, als auch von den Kulissen und diesen paar Momenten, wo visuell mal ein bisschen mehr passiert ist. Aber auch wieder mit der Einschränkung, es war alles trotzdem nichts, was ich nicht woanders schon mal gesehen hatte. Auch was die visuellen Ideen angeht. Das war jetzt hier nochmal vielleicht Bildüberblendung mit Nebeleffekten oder so, weil hier moderner, weil das jetzt halt eben ein ganz neuer Film ist. Aber ich habe den auch schon in einer Version von vor 20 Jahren gesehen mit den Mitteln von damals. Aber die Idee war dieselbe und es war eigentlich auch genauso effektiv. Und das würde ich halt auch ähnlich von den Performances sagen.
Ich wollte dazu aber noch was sagen, und zwar, obwohl ich mich dabei ertappt habe, mir vielleicht zu wünschen, dass jetzt doch etwas Überraschendes passiert, vor allem mit Cohen in der Regie, musste ich mir gleichzeitig aber dann auch wieder sagen, eigentlich ganz schön, dass es in der heutigen Zeit noch möglich ist oder für die jetzt möglich war, so einen Film überhaupt zu machen.
Mhm.
Und dass er ja doch sehr klassisch gedreht wurde und auch rüberkommt. Man hat natürlich, weil jetzt könnte man sagen, gut, was kann man mit Shakespeare machen? Man kann alles machen. Und dann geht man wieder irgendwie ins Theater und sieht Lars Eidinger
rumbrüllen und rumhüpfen.
Wie er sich Rasierschaum im Balletttütü ins Gesicht schmiert. Da fand ich das schon ganz cool, dass vor allem mit der Besetzung es dann doch ein sehr klassisches Kammerstück wurde.
Mhm.
Also das war jetzt kein Nachteil, aber überraschte quasi durch die Nicht-Überraschung.
Ja, und dass sie vor allem auch die englischen Shakespeare-Texte als solche vorgetragen haben und da auch gar nicht irgendwas angepasst haben oder so verkinofilmisiert haben, was man in der Vergangenheit bei anderen Verfilmungen ja auch schon hatte.
Oder es besser verdaulich zu machen für den Zuschauer.
Ja, genau. Das war wirklich teilweise auch original, wie es einfach genau auf der Bühne stattfinden würde. Und dann, also egal vor welcher Kulisse, so, das spielt dann keine Rolle. Gab ein paar Momente, wo jeder von den Schauspielern, und das hat mich schon manchmal ein bisschen gewundert, wo ich so dachte, das ist aber bestimmt nicht das beste Take gewesen. Hier ist der Text mal ein bisschen zu sehr so runtergerattert worden oder halt so, da war nicht so ganz diese Überzeugung und Energie drin, wie in den besseren Momenten desselben Schauspielers oder derselben Schauspielerin. Und das auch Denzel Washington hatte da so ein paar Sachen, wo ich dachte, es war so, ja, kann man durchgehen lassen, weil gerade auch so viel gesagt wurde und weil die Szene so lang ist, aber das war nicht so durchgehend auf demselben hohen Niveau, wie es eigentlich gerade bei einem Film dann schon zu erwarten wäre.
Ich meine, Shakespeare, da steckt ja wirklich alles in der Sprache drin. Und von einem schauspielerischen Gesichtspunkt aus wird einem auch immer auf Schauspielschuhen verklickert. Jeder kann eigentlich Shakespeare spielen, weil irgendwie 80% der Spielkunst quasi in der Sprache steckt. Die natürlich aber dann auch dann klar und deutlich irgendwie transferiert und rübergebracht werden muss. Und dennoch sind dann die ganz, ganz großen Schauspieler in der Lage, diesen manchmal ja auf dem Papier auch sehr trockenen oder uns nicht bekannten Text und die ganzen Redewendungen, die im Shakespeareischen verwendet wurden, im Altenglischen, die uns nicht mehr bekannt sind, das kann trocken wirken und da kann einem der Zugang irgendwie fehlen. Aber dann hat man zum Beispiel Leute wie Pacino, der ja eigentlich für ganz andere Sachen bekannt ist, der dem Ganzen unglaubliches Leben einhaucht. Und wir sagen jetzt natürlich nicht, dass das hier nicht der Fall war, aber wie von dir angesprochen, gab es ein paar Momente und jetzt lässt sich die Frage stellen, liegt es an der Regie, liegt es daran, dass vielleicht nicht der Fokus jetzt darauf genau lag, aber manchmal fiel das Ganze so ein bisschen flach auf einmal. Und auf beiden Seiten. Ich meine, wir reden jetzt auch nur von den beiden Hauptrollen. Der Rest des Casts war ja auch eigentlich sehr gut besetzt. Ein toller eigentlich amerikanischer, englischer Mix, wo, glaube ich, auch zwischen dem amerikanischen und englischen hier, darauf wurde halt gar nicht Acht gegeben, was ich auch wieder ganz gut fand.
Ist immer besser als diese Leute, die versuchen, irgendwie einen Akzent nachzumachen, den sie nicht beherrschen und dann wirkt es irgendwie nur albern.
Also schon jetzt der zweite Film in Folge nach House of Gucci, der sagt, uns ist es egal, wie er das spricht, sagt es einfach, wie es euch gefällt.
Ja.
Aber es funktioniert trotzdem. Und das war aber verwunderlich, dass vor allem die Hauptrollen in manchen Szenen relativ schnell durch den Text hasten und damit diese ganz krass feinen Nuancen, die sich teilweise in irgendwelchen Teilen Silben verstecken, tatsächlich verloren gingen.
Mm-hmm.
Vor allem bei diesen ja sehr tragischen und emotional aufgeladenen Szenen zwischen den beiden zum Beispiel. Und das kam ja in manchen Szenen sehr gut rüber und in anderen fehlte das Ganze dann.
Also für mich ist das halt so vom Gesamtfilm her wirklich, dass ich den einmal jetzt gerne gerade im Kino gesehen habe, das mir auch dann beim Gucken so gefallen hat, aber dann so im Nachhinein mir so ein paar Sachen klar wurden, die mich eigentlich gestört haben. Über die ich beim Gucken nicht so sehr nachgedacht habe, aber wo ich so im Nachhinein sage, ich hätte jetzt auch nicht so viel Lust, mir genau diesen Film jetzt nochmal anzusehen, weil er mich am Ende dann auch nicht so, wie du das gerade gesagt hast, wie das dann vielleicht Al Pacino durch seine Performance schafft. Es hat mich nichts daran irgendwie fasziniert oder beschäftigt. Es hat mich unterhalten beim Gucken, gerade da ich die Geschichte mag und schon kenne und es dann wieder erfrischend war, das mit anderer Besetzung zu sehen. Aber, und auch ein bisschen untypischer Besetzung natürlich, aber gerade wenn ich auf Frances McDormand schaue, sie hat die Lady Macbeth so durchgehend beherrscht und ruhig gespielt. Und in vielen Momenten, wo sie auch so im Close-up zu sehen ist, war das so, ja, das ist eine hohe Kunst, wie selbstbewusst und selbstsicher sie gerade wieder diesen sehr langen Text aus nächster Nähe in die Kamera sagt. Und sie macht das auch, das merkt man auch genau so, wie sie es in dem Moment machen und sagen wollte und wie es Joel Cohen auch sehen wollte. Das war das, was die machen wollten. Aber für mich ging bei dieser Interpretation, und es geht hier genau um diese Nuancen, von denen du sprichst, die hier, wo ich nicht sage, da fehlten Nuancen, sondern sie haben für mich sich für Nuancen entschieden, die nicht so gut zu der Rolle passten, um richtig rüberzubringen, was ihre Funktion in der Geschichte ist. Und da ging mir gerade im Nachhinein so das Licht auf, dass das Problem, warum mich diese Macbeth-Adaption nicht vollends begeistert hat, tatsächlich hauptsächlich in dieser Lady Macbeth begründet liegt und der Art und Weise, wie sie hier dargestellt wurde und was sie für einen Vibe einfach immer in die Kamera so versprüht hat, der für mich eben nicht dazu passte, was eigentlich ihre Funktion in der Geschichte ist.
Sie haben es so gespielt oder präsentiert, wie sie sich's vorgestellt haben. Und das ist natürlich auch immer oder kann zum Problem werden, wenn man eine Idee spielt. Also man hat eine Idee im Kopf oder probt das Ganze und dann gibt man das so wieder, wie es halt im Kopf dieser Person oder auch den Partnern funktioniert hat. Und da bleibt halt natürlich wenig Raum für Spontanität. Jetzt kann man sagen, gut, Shakespeare erlaubt das vielleicht gar nicht, aber dem ist nicht so. Und das sieht man, glaube ich, in anderen Adaptionen halt besser, dass trotzdem die Spielpartner ja irgendwie sich selbst und die anderen damit überraschen können. Und hier war das wie so ein Recital, also fast. Mm-hmm. Ein sehr gutes. Wie so eine Masterclass. Frances McDormand und Denzel Washington teachen heute Macbeth. The Tragedy of Macbeth. Das war, wie du gesagt hast, hochklassig und hochkarätig. Vor allem, hast du vorhin gesagt, hochwertig. Hochwertig, ja. Hochwertig. Ja. Da hat irgendwie alles gestimmt. Aber,
deswegen meinte ich auch.
Aber es sprang nie ein Funke über.
Genau, und deswegen meinte ich auch, bei dem, was ich gerade beschrieben habe, das war überhaupt nicht schlecht gespielt, im Gegenteil.
Genau. Und ich war nur nicht auf diese
Art und Weise, wo ich glaube, dass das da die richtige Wahl war.
Ja.
Genau, ja.
Vielleicht auch nicht die richtige, aber das war eine Wahl und man hätte sich vor allem in dieser Besetzung mit den Mitteln vielleicht doch etwas gewünscht, was bisschen mehr reinbohrt.
Ja, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber so die Szenen, wo der Film am meisten davon profitiert hat, ein Film zu sein, wo auch ein bisschen mehr Dynamik drin war im Umgang mit der Kamera, waren eh alle Szenen, die draußen gespielt haben, wo auch visuell von der ganzen Setgestaltung und den Effekten, die da noch eingesetzt wurden drumherum, wirklich auch mit der ständigen Präsenz von einem sehr atmosphärisch gesetzten Nebel und so eine extrem dichte Atmosphäre aufgebaut wurde. Aber eben auch eine fast schon, da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Expressionismus, Horrorfilmnote gesetzt wurde, die sehr gut funktioniert hat, fand ich. Aber das Zweite, in der Hinsicht, was ich grandios fand, waren die Momente, gerade zum Ende hin, wo Macbeth kämpft oder sich duelliert mit Leuten, diese Schwertkämpfe, weil das da wieder so war, du weißt ja, ob du die Geschichte kennst oder nicht, weil es ja auch hier um Vorhersagen geht, wo man weiß, dass die, dass da gewisse Regeln gesetzt sind und so. Du weißt, wann Macbeth nicht sterben kann und er weiß das auch. Und das wird einfach in der Choreografie dieser Kämpfe und mit der Selbstsicherheit, mit der er dort seine Hiebe setzt und auch überhaupt nicht ausweichen will, wenn man ihn schlägt, weil er ja sich sicher sein kann, dass er nicht stirbt und all das. Das ist mit so einer Wucht und so einer Dynamik eingefangen worden. Das waren die wenigen Momente, die waren nicht so dieses, da sind welche mit Holzschwertern auf der Bühne. Sondern das war kurz mal so, oh, da ist plötzlich so eine Realität da. Und das fand ich in dem Film, als diese kurzen Nadelstiche, die aus dem Stil ausbrechen, in diesen Momenten, das hat irgendwie für mich ja richtig, richtig stark funktioniert. Und das waren diese kurzen Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist doch kurz mal so was Besonderes. Was ich auch aus anderen Macbeth-Filmen, die sich nicht völlig von diesen Theaterfilm-Ästhetik-Gedanken verabschiedet haben, was noch die eigene Note ist, an die ich mich am ehesten noch erinnern werde, so im Nachhinein.
Der Film wurde, glaube ich, in 3 Wochen irgendwie gedreht. Da hat sich der ganze Cast jetzt zusammengefunden auf der Warner Brothers Soundstage. Einer der Coen-Brüder, wie in der Presse ständig nur beschrieben wird, hat sich dann, auch nachdem wir jetzt nochmal die Q&As und so geguckt haben, anscheinend dazu bereit erklärt, dieses Stück zu adaptieren.
Um seine Ehe zu festigen.
Dann hatten halt verschiedene Impulsgeber noch die Idee, das in dem Format und in Schwarz-Weiß zu machen. Und jetzt sieht man das fertige Produkt. Ja, klein, aber fein, sehr klassisch, hochwertig, aber leider nicht unglaublich beeindruckend.
Ich glaube, in den Interviews, die wir gesehen haben, steckt wirklich die Lösung. Sie hatten alle Lust darauf, Macbeth zu machen, aber sie hatten keine Inspiration, die sie dahin geführt hat.
Ja.
Sie wollten es nur einfach gerne machen.
Die Möglichkeit ergab sich.
Genau. Und sie hatten Spaß und Freude daran, auch mal Macbeth zu spielen. Und uns, so haben sie es ja auch gesagt. Also was anderes haben wir ja da nicht gehört. Und am Ende ist das ja auch in Ordnung. Und wie gesagt, ist ja beileibe wirklich kein schlechter Film geworden.
Nö. Deshalb ist er auch in Ordnung.
In Ordnung, genau. Genrewertung, in Ordnung.
Ja.